Kraftraum Mittelstand. Der Podcast für Unternehmer, Macher und Entscheider. Präsentiert von Fahrenheit.
Willkommen zurück im Kraftraum Mittelstand, dem Podcast für alle, die Lust haben, Dinge im Mittelstand wirklich zu bewegen und Zukunft zu gestalten. Ich bin Markus Liebenbrück.
Und ich bin Irene Schönmann. Schön, dass ihr jetzt wieder dabei seid. Apropos Zukunft gestalten. Heute sprechen wir über ein Thema, das im deutschen Mittelstand an ganz vielen Stellen drückt, aber ich glaube auch oft hinter den verschlossenen Türen diskutiert wird. Denn es geht um die Unternehmensnachfolge. Und wir verbinden das mit einer weiteren wichtigen Frage. Wie schafft man Sichtbarkeit als produzierendes mittelständisches Unternehmen?
Unser heutiger Gast vereint genau diese Themen. Sie ist mit 27 Jahren ins Unternehmen ihres Vaters eingestiegen. Sie ist in der deutschen Domäne Maschinenbau unterwegs. Sie ist sehr präsent auf LinkedIn und mit Videocontent und spricht offen über Themen wie Führung und Mut im Mittelstand. Herzlich willkommen im Kraftraum Mittelstand, liebe Dina.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Dina, so schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und wir vor allem heute hier bei euch in Wiesbaden sein dürfen. Magst du dich vielleicht zum Beginn mal kurz vorstellen, was sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt über dich erfahren in 60 Sekunden?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Dina Reit und ich bin Geschäftsführerin bei SK Laser. Das ist das Laserunternehmen, was mein Vater aufgebaut hat vor 20 Jahren. Wir sind Produzent von Lasermaschinen, also wir stellen Maschinen her und wir haben unsere Produktion hier in Wiesbaden. Wir vertreiben weltweit und unsere Laser werden in der Industrie eingesetzt für die Oberflächenbearbeitung von unterschiedlichsten Materialien. Das bedeutet zum Beispiel, um eine Seriennummer auf ein Metallteil aufzutragen oder um einen elektrischen Kontakt herzustellen oder auf Kunststoff das Logo drauf zu lasern. All diese Dinge kann man mit unseren Maschinen machen. Ich bin jetzt seit 6,5 Jahren bei SK Laser. Ich bin tatsächlich schon mit 27 eingestiegen, aber mit 30, also dann kommen ja so Prokurist, Geschäftsführer, so Schritte. Jetzt bin ich hier.
Sehr cool. Aber sag mal, war das schon immer dein Traum, bei SK Laser einzusteigen oder in den Laden deines Vaters einzusteigen?
Überhaupt nicht. Also ich habe ja mitbekommen, wie SK Laser gegründet wurde. Ich war damals 12 Jahre alt. Und ich muss ehrlich sagen, das war eine ziemlich harte Phase für uns als Familie. Für meinen Vater war es natürlich noch viel härter wahrscheinlich, als er es uns überhaupt gezeigt hat. Er hat sich mit 48 nochmal selbstständig gemacht und am Anfang ist halt gar nichts da. Und ich meine, ich war als Jugendliche, habe ich das alles mitbekommen und müsste ja eigentlich wissen, wie es damals war. Und trotzdem die Härte von dem Aufbau eines Unternehmens, die kann man nur erahnen, wenn man dann zum Beispiel sich die Zahlen der ersten Jahre anschaut. Also, dass mein Vater da durchgehalten hat und dann nach einem Jahr, wo es noch nicht so toll angelaufen hat, weitergemacht hat, nach 2 Jahren, wo es immer noch nicht so toll war, weitergemacht hat, unglaublich. Ich habe einen riesen Respekt davor. Und ich glaube, ich war vielleicht so ein bisschen auch geschädigt von dieser sehr harten Anfangsphase, wo mein Vater rund um die Uhr gearbeitet hat, wo er sich viele Sorgen gemacht hat und ja, wo vielleicht auch so ein bisschen noch die Strategie gefunden wurde, wo geht's eigentlich ganz genau mit SK Laser hin? Und dann, als ich mein Abi gemacht habe, war deswegen für mich jetzt noch nicht so die super Option, bei SK Laser einzusteigen. Und ich dachte erstmal, ich weiß noch nicht so genau, was ich mache. Ich studiere mal Wirtschaftswissenschaften. Dann habe ich noch Kunstgeschichte und Philosophie dazu genommen. Und dann habe ich gedacht, ich werde Kuratorin im Museum.
Ah, wow. Genau. Ganz was anderes.
Ganz was anderes. Ja, mein Vater hatte das dann auch schon abgeschrieben. Also für den war dann klar, okay, die Dina kommt hier nicht rein. Und dann habe ich aber nach einem Praktikum im Museum, wo ich gemerkt habe, Museum ist überhaupt nicht so, wie ich das, mir das vorgestellt habe. Also ich dachte, man hat viel mit Künstlern zu tun. Ich durfte hier im Städel in Frankfurt ein Praktikum machen und das war wirklich toll, dass ich das überhaupt durfte. Also ich wurde von einem Prof empfohlen und ich dachte, meine Karriere geht jetzt los. Ich durfte da unter dem Kurator für zeitgenössische Kunst arbeiten. Aber wie gesagt, irgendwie war das überhaupt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe gemerkt, ich möchte eigentlich gerne so arbeiten, wie ich es zum Beispiel auch von meinem Vater kenne und selber entscheiden, mit wem ich zusammenarbeite, was die Themen sind, an denen ich arbeite und ja, so ein bisschen mehr Gestaltungsfreiraum zu haben. Und dann habe ich erst überlegt, ob ich selber gründe. Und dann dachte ich so, boah, ich habe ja schon erlebt, wie hart so eine Gründung ist bei SK Laser. Und bis das dann mal anläuft, ist schon ein Thema. Und habe dann gedacht, was ist das für eine Riesenchance eigentlich, die ich habe, so ein Unternehmen übernehmen zu dürfen. Konzepten, da sind schon Kunden, da ist ein Produkt, da ist eine Organisation, da sind Mitarbeitende, da ist schon Kapital. Das sind Dinge, die hast du eben alle am Anfang nicht. Dann kam ich ins Unternehmen rein, war vielleicht auch so ein bisschen so naiv. Also ich wusste ja, was mein Vater macht. Ich habe auch schon hier im Unternehmen gearbeitet. Aber dann zu sehen, was dann doch die Realität des Unternehmertums ist, hat mich dann, sage ich mal, auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und dann hieß es halt mit anpacken und viel, viel, viel lernen für mich.
Wahnsinn, was für eine coole Story. Aber ich muss trotzdem noch mal fragen, du hast ja darüber nachgedacht, selbst zu gründen. Was wäre es denn gewesen? Welche Branche?
Keine Ahnung.
Laser?
Also wirklich, nein. Wahrscheinlich wäre es nicht was mit Laser geworden. Also im Museum habe ich gemerkt, die Kunst, das ist ein Herzblutthema für mich. Aber tatsächlich hatte ich im Museum jetzt nicht irre viel zu tun mit Kunst. Also es ist nicht unbedingt so, dass das Produkt oder ja das Objekt, mit dem du arbeitest, dass du besonders viel damit zu tun hast, sondern vielleicht verkaufst du es oder du hängst es eben irgendwo hin. Und beim Laser, also ich sag mal so, ich hatte schon immer einen Faible für Mathe, für Physik. Das waren auch Kurse, in denen ich sehr gut und auch Leistungskurs hatte in meiner Schulzeit. Und der Laser ist vielleicht jetzt nicht mein Herzens-Superprodukt, aber es ist schon ein cooles Produkt. Also das muss man schon sagen. Das ist ein Produkt, wo du tolle Sachen mitmachst. Das, die meisten wissen das nicht, aber tagtäglich umgeben uns ganz viele gelaserte Produkte in unserem Alltag. Und also das gefällt mir schon. Und mir gefällt auch der Maschinenbau. Das ist eine tolle Branche. Aber ich hätte es wahrscheinlich damals nicht ausgewählt, hätte ich so gegründet. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele Leute machen genau das, was sie gedacht haben, was sie machen nach dem Studium oder auch im Studium noch? Ja, also die meisten können sich das ja gar nicht vorstellen, was es genau bedeutet, in diesem Job zu arbeiten.
Wenn wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, es geht ja um Unternehmensnachfolge. Viele Unternehmen stehen ja genau vor dieser Herausforderung. Ich habe gestern noch mal aktuelle Zahlen gezogen und laut der KfW-Nachfolgemonitor suchen bis Ende 2025, also nicht mehr allzu lang hin, mehr als 215.000 mittelständische Unternehmen eine Nachfolge. Also das fand ich schon krass. Das ist echt eine Zahl. Aber jetzt habt ihr da natürlich auch die Unternehmensnachfolge geplant und sicherlich auch nicht über Nacht durchgezogen. Deswegen nimm uns doch mal bitte auf diesen Prozess mit und erzähl uns doch mal, wie war es denn?
Gerne. Also 2019 bin ich eingestiegen und damals hatten wir gar keinen Plan, wie so eine Nachfolge funktioniert. Also wir haben einen Tisch ins Büro von meinem Vater gestellt und dann haben wir gesagt, ich gucke jetzt quasi einfach bei allem zu, was mein Vater macht und so lerne ich alles. Das ist aber natürlich nicht so gelaufen. Weil man kann nicht Jahrzehnte an Erfahrung nur durch Zuhören lernen. Das habe ich auf jeden Fall gemerkt. Und ich hatte eben viel Technisches, was ich auch zu lernen hatte. Und deswegen haben wir nach zwei Monaten war ich eigentlich komplett runtergerockt und habe so gedacht, ey, ich schaffe das überhaupt nicht. Wie soll ich da jemals reinkommen? Und da haben wir dann einiges geändert. Wir haben einmal das so gemacht, dass ich in jedem Bereich bei uns im Unternehmen mitgearbeitet habe. Also ich habe Vertrieb gemacht, ich habe Buchhaltung gemacht, ich habe in der Produktion gearbeitet. Also ich habe wirklich die Maschinen selber zusammengeschraubt und ich habe dann auch ein Jahr bei uns in der Konstruktion gearbeitet. Und die Konstruktion ist da, wo unsere Maschinen als 3D-Modell am Computer entstehen. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Position hier. Davon werden dann die technischen Zeichnungen abgeleitet. Das ist so eine Schnittstelle zwischen Kunde, Vertrieb und dann eben der Produktion. Lernt man auch sehr viel Technisches bei und das hat mich sattelfest gemacht. Also das kann ich nur empfehlen, ganz wichtig, auch in die Technik einzutauchen. Und dann haben wir außerdem geändert, dass wir eine Beraterin mit an Bord genommen haben. Und diese Beraterin hat uns dann, also nach diesen 2 Monaten nach dem Einstieg, bis, vielleicht so vorletztes Jahr oder letztes Jahr, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, also um die 5 Jahre fast, hat die uns begleitet. Ja, wir haben alle 6 bis 8 Wochen ein Meeting gemacht, einen Workshop. Da ist sie zu uns gekommen. Dann haben wir zu dritt, also mein Vater, sie und ich, uns hingesetzt einen halben Tag. Und dann haben wir geguckt, ja, und die unterschiedlichsten Themen der Nachfolge besprochen. Also angefangen haben wir mit einem Meilensteinplan. Haben wir uns angeschaut, was sind denn die Aufgaben, die mein Vater macht? Welche von denen übernehme ich? Wie bauen wir das auf? Und dann, wie geht die Verantwortung Schrittchen für Schrittchen über? Und da haben wir wirklich dann in Monaten geplant, dann geht diese Verantwortung über, bis dann hinter Gesamtverantwortung übergeht. Aber da haben wir auch Sachen drin gehabt, wie zum Beispiel, wann zieht Dina in das Büro von Christoph ein, ja, also meinem Vater, wann machen wir den Bürowechsel. Lauter solche Sachen standen da drin. Wann geht mein Vater in Teilzeit? Diese ganzen Sachen. Dann haben wir uns natürlich, mussten wir uns auch Testament, Gesellschaftervertrag anschauen. Und dann ist es so, in dem täglichen Doing, da geht mitunter die Nachfolge so ein bisschen unter. Aber man muss sich Zeit dafür nehmen.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt ja noch ein Tagesgeschäft. Ne? Ja, also es ist genau. Ja nicht Vollzeit, wir planen jetzt mal die Nachfolge, sondern es ist noch ein Tagesgeschäft, ein Unternehmen zu führen.
Absolut. Und das hat eigentlich schon auch immer Priorität. Und dann vergisst du aber so ein bisschen, dass du an der Nachfolgefront auch noch ein paar Sachen machen musst. Und dann war das eben gut, dass wir immer wieder diese Meetings hatten, um zum Beispiel auch mal vielleicht einen kritischen Punkt anzusprechen oder eben um da weiter einfach dran zu arbeiten, um weiter nach vorne zu kommen. Also ich kann das nur empfehlen, das mit einer Begleitung zu machen, mit einer Beratung. Wirklich super. Und wir haben da ganz viel draus gezogen. Und tata, wir sind im Plan. Ja. Also zum Ende dieses Jahres will mein Vater aus dem Unternehmen rausgehen und das wird wohl auch so passieren. Also es wird so passieren. Ne? Er kam vorhin zu mir und meinte, Dina, also ich habe nichts zu tun. Alles klar.
Perfekt.
Yes, Ziel erreicht.
Genau. Also, wenn du irgendwas hast, kannst du mir das geben. Ich so, okay.
Ja. Ich glaube, diese externe Begleitung, die hilft auch dabei, sich wieder rauszuziehen aus dem Alltagsgeschäft und zu sagen, ja, jetzt habe ich ja einen Termin, darauf muss ich mich vorbereiten und dann nehme ich mir auch die Zeit, wieder diesen Tag darüber nachzudenken und dann die nächsten Impulse mitzunehmen. Ansonsten, der Alltagsstrudel ist sehr stark
Ja. Und
dann bleibt es irgendwann liegen und dann bleibt man vielleicht dann nicht im Plan und dann dauert es noch länger.
Genau.
Jetzt würde mich aber auch noch interessieren, wann habt ihr entschieden zu sagen, ob wir brauchen externe Begleitung?
Ja, tatsächlich schon nach 2 Monaten. Also es ging super schnell Okay. Bei uns und das lag eigentlich daran, dass ich so frustriert war. Also ich hätte ansonsten nach diesen 2 Monaten gesagt, boah, ich gehe raus. Ja, also ich mache das nicht. Und das lag halt daran, dass wir keinen Plan hatten, dass wir überhaupt nicht wussten, wie so eine Nachfolge funktioniert und dass wir es komplett falsch angegangen sind. Weil ist ja klar, also setzt du dich mal neben jemanden, der alles so aus der Hosentasche schnell managt, ja, weil er das halt schon seit Jahrzehnten macht. Und also auch aus den Industrieunternehmen, wo mein Vater früher berufstätig war. Ja, dann stehst du halt daneben und denkst, boah, keine Ahnung, also wo kriegt er diese Antworten alle her, ja?
Jetzt hast du eben gesagt, wo dein Vater gegründet hat, die ersten Jahre knallhart, extrem viele Herausforderungen, weil etwas neu aufgebaut. Jetzt würde ich aber mal behaupten, dass wahrscheinlich eine Nachfolge nicht weniger viele Herausforderungen hat. Wo würdest du die Unterschiede sehen und welche eigenständigen Herausforderungen hat so eine Nachfolge?
Ja, also Nachfolge ist total anstrengend. Manche Leute sagen ja, ach, Nachfolge ist ein Geschenk. Das sehe ich gar nicht so. Nachfolge ist eine Riesenchance, aber für mich ist sie eher kein Geschenk. Ja? Also du musst schon ganz schön viel was da machen. Und für mich, die direkt nach dem Studium eingestiegen ist, war Nachfolge auch Persönlichkeitsentwicklung. Ich war unter Druck. Ich musste jetzt dahin kommen, dass ich Personal führen kann. Ich musste dahin kommen, dass ich mich da technisch reinarbeite. Die ersten Jahre der Nachfolge waren von dauerhaftem Stress und über sich hinauswachsen geprägt für mich. Und ich glaube, nach 1,5 Jahren im Unternehmen war es das erste Mal, dass ich gedacht habe, okay, ich glaube, ich könnte das schaffen. Und das heißt, 1,5 Jahre lang, um das nochmal kurz ganz klar zu sagen, habe ich dauerhaft gezweifelt. Ich bin nach Hause gegangen, habe gesagt, ich weiß immer noch nicht, ob ich es schaffe. Keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Und wenn du das 1,5 Jahre lang machst, aber nach außen läuft das natürlich alles schon super, ja. Und ich meine, du darfst mit Nachfolge nicht spielen, ja. Da sind Mitarbeitende, die verlassen sich darauf, dass du jetzt dieses Unternehmen weiterführst. Auch einer der Gründe, warum so wenig Leute über Nachfolge sprechen, besonders dann, wenn sie schlecht läuft, ist, dass du nicht sagen kannst, ja, dann habe ich hier mal, keine Ahnung, so und so viel 1.000 Euro in den Sand gesetzt, musste deswegen so und so viele Leute entlassen. Das ist natürlich, dein persönliches Schicksal ist mit sehr vielen anderen Schicksalen verbunden. Und wenn du das in der Gründung machst, ist das unglaublich hart. Ich beneide meinen Vater nicht auch nur im Geringsten darum, was er geschafft hat. Aber vielleicht ist es ein bisschen kleiner vom Kreis, der vielleicht auch zuschaut.
Ja, und im Zweifel auch vielleicht ein bisschen erwartbarer. In der Gründung, ne, wenn Leute da reinkommen in ein neues Unternehmen, wo sowas mal auch schief gehen kann, ist es natürlich in einem etablierten Unternehmen, ist Verantwortung wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere, die man übernimmt für ein Unternehmen, was ja funktioniert und dann im Zweifel, wenn man es selber übernimmt, die Verantwortung da ist, dass es auch weiterhin funktioniert.
Ich glaube auch, dass das Skill-Level, also oder die Skills anders sind, die man braucht. Also in der Gründung, wenn ich mir meinen Vater anschaue, der musste alles aus eigener Kraft machen. Er hatte nur sich am Anfang. Und bis er dann den ersten Mitarbeiter einstellen konnte, das hat ja erstmal gedauert. Und das heißt, du machst alles, 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 alles. Ja? Und das bedeutet auch, dass so ein Unternehmen, was einen Gründer aufbaut, ganz oft diesen Gründer nach wie vor, sag ich mal, der hat alle Fäden in der Hand. Das ist ganz typisch für ein gegründetes Unternehmen. Und die Nachfolge, die erwartet eigentlich eher, dass du das professionalisierst, dass du das ablöst von dieser einen Person. Und damit geht einher, dass du die Organisationsstruktur des Unternehmens veränderst. Das ist nicht einfach. Also jeder Change-Prozess in einem Unternehmen ist eben ein Change-Prozess und Nachfolge ist ein großer Change-Prozess. Aber das bedarf ein anderes Skills von dieser Person, die das eben macht. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Gründung, wie mein Vater das gemacht hat, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen würde. Ja. Also ich bin schon sehr froh, dass ich die Nachfolge mache. Ich glaube, dass das mir um einiges besser liegt, dass das mehr so mein Ding ist, wie ich auch gerne arbeite. Ja, aber also ich nach wie vor, ich habe den größten Respekt vor meinem Vater. Und vielleicht an alle Unternehmer, die da draußen jetzt zuhören, es ist ja ein Mittelstandspodcast. Natürlich ist es nach wie vor so, dass ein Unternehmen, auch wenn wir 20 Jahre alt sind, immer noch durch die Höhen und Tiefen des Unternehmertums, also die erlebe ich nach wie vor. Ja. Aber natürlich waren die bei meinem Vater wahrscheinlich noch existenzieller.
Also ich finde das wirklich überragend, wie wertschätzend du auch über deinen Papa sprichst, ne? Und wenn du auch sagst, dass er das alleine so aufgebaut hat. Also ich bin mir sicher, wenn er zuhören würde, wäre er genauso stolz auf dich, weil du hast ja auch was geschafft. Das darf man ja auch nicht kleinreden. Also das mal eben so zu übernehmen, finde ich wirklich auch überragend. Und wenn du jetzt heute so drüber nachdenkst, dass dein Papa jetzt ab kommenden Jahr nicht mehr an deiner Seite ist, auch wenn es nur Teilzeit jetzt die letzten Monate war, wie geht's dir damit?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich arbeite wirklich gern mit meinem Vater zusammen. Also in dem Operativen, dadurch, dass der jetzt, also ich glaube jetzt schon 2 Jahre nicht mehr hier Vollzeit arbeitet, ist es natürlich so, dass der nicht mehr in allen Projekten drin ist. Ja, das ist ganz normal. Und natürlich jetzt, keine Ahnung, zu Personalsachen und sowas, da ist er auch nicht mehr so sehr drin. Ja. Aber er hat uns natürlich jetzt in den letzten 2 Jahren immer noch riesig viel unterstützt, hat viel im Vertrieb gemacht, hat, und das ist eigentlich das Wichtigste, mir andauernd einfach mit gutem Rat zur Seite gestanden. Und ich glaube, das ist das, was mir am meisten fehlen wird, wobei ich glaube, dass er mich schon noch weiterhin so auch berät, wenn irgendwelche Themen anstehen. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen, natürlich macht er das. Ich habe ja seine Telefonnummer.
Ich wollte gerade sagen, der Telefon-Joker, den hast du ja sicherlich noch.
Genau. Ja, aber also es ist so ein bisschen lachendes, weinendes Auge. Es ist toll, dass wir jetzt irgendwie an diesen Schritt gekommen sind und wir haben da echt hart drauf hingearbeitet. Bin auch sehr froh, dass wir diese sanfte Übergabe gewählt haben. Aber andererseits habe ich auch zu schätzen gelernt, besonders es ist, so viel Zeit auch mit seinen Eltern zu verbringen. Also meine Mutter ist aktuell noch 2 halbe Tage hier bei uns im Unternehmen pro Woche. Und das ist einfach, ja, so viel Zeit mit seinen Eltern verbringen zu dürfen. Wir haben einfach ein sehr gutes Verhältnis, ist schon auch ein Privileg. Ja,
absolut.
Also ich meine, wir sitzen jetzt nicht die ganze Zeit aufeinander, ist schon klar, aber trotzdem, man sieht sich eben und wenn dann mal eine wichtige Sache ist, dann bespricht man das und das ist schon toll irgendwie. Ja, aber man muss auch sagen, wir hatten schon immer ein gutes Verhältnis und ich habe damals, als ich hier reingegangen bin, auch überlegt, wenn es jetzt zu so einer Make-or-Break-Situation kommt, wo ich mich quasi zwischen Familie und Firma entscheiden muss, dann würde ich mich für die Familie entscheiden. Das würde ich nach wie vor, also auch wenn jetzt, keine Ahnung, morgen was passiert, würde ich nach wie vor sagen, die Familie ist das Wichtige. Ich will mit meinen Eltern nach wie vor Weihnachten zusammen feiern und mit denen in Urlaub mal fahren können. Ja, also das ist einfach mein Verständnis von Familie und was das Leben lebenswert macht.
Absolut richtig. Du hast vorhin auch noch so einen schönen Satz gesagt, dass man darf nicht mit Unternehmensnachfolge spielen. Das hat ja auch was mit Verantwortung zu tun. Wie haben denn damals die Mitarbeiter, Lieferanten, Partner, Kunden, wie haben die denn reagiert, als das offiziell war?
Also von den Leuten hier, von den Mitarbeitenden, da kannten mich ja schon die meisten, weil ich immer schon mal auf Messen mit dabei war oder auch hier mal im Büro mitgearbeitet habe. Und also wir sind ja so gestartet, dass wir gesagt haben, erstmal ändert sich für euch gar nichts. Mein Vater ist weiterhin Vollzeit hier. Mein Vater trägt aktuell eben in der Situation damals die Gesamtverantwortung. Und ich bin ja erstmal Schrittchen für Schrittchen reingekommen. Das heißt, für die Leute war das jetzt keine große Sache am Anfang. Als ich dann mit allen zusammengearbeitet habe und auch in der Produktion gearbeitet habe und in der Konstruktion, das hat, glaube ich, den Leuten wirklich so gezeigt, dass ich das will. Ja, und das hat schon viel gemacht in diesem Verständnis von, okay, die gibt sich richtig Mühe, die will das wirklich machen und wir haben auch keinen verloren, der irgendwie so gesagt hat, okay, ich komme mit der neuen Führungsstruktur nicht klar. Also das war wirklich eine tolle Sache. Von unseren Kunden und Lieferanten, mein Vater hat mich immer überall mitgenommen, aber man muss natürlich schon sagen, am Anfang gucken natürlich alle meinen Vater weiterhin an. Ja? Und das war für mich echt so ein Thema, wie werde ich zu dem Gesicht dieses Unternehmens? Weil das ist schon essentiell. Mein Vater war immer auf ganz vielen Messen und der war wirklich so, ja, SK-Laser-Gesicht halt. Alle kannten ihn. Und das abzulösen ist ein ganz wichtiger Prozess meiner Meinung nach in der Nachfolge. Also das ist essentiell, dass die Leute, wenn die an SK-Laser denken, an mich denken und sagen, ah, ich rufe die Frau Reit mal an und nicht, ich muss mal mit dem Herrn Kolbach reden. Ja, das geht nicht. Und ich habe das geschafft, indem ich sehr stark in den Social-Media-Bereich gegangen bin und mich da sehr stark positioniert habe. Und am Anfang war das war ja kein Masterplan. Also am Anfang, als ich da mal LinkedIn so Videos und so gepostet habe, hat mein Vater sich das angeguckt, dachte so, was macht die da? Ja, keine Ahnung. Und dann hat das erste Mal irgendwie nach einem halben Jahr oder so ein Lieferant dann zu meinem Vater gesagt, ah, ich habe ja auch ihre Tochter gesehen. Und dann kam der erste virale Beitrag und da war mein Vater so, ah, das ist der absolute Hammer, wir können dadurch Geschäft machen. Ja, Dina, macht es weiter. Und ich bin da meinen eigenen Weg gegangen und das hat wirklich dazu geführt, dass wir ja dieses Gesicht von SK-Laser gewechselt haben. Ja. Natürlich gibt es immer noch ganz viele, die meinen Vater kennen und das ist ja auch richtig so, er ist ja der Gründer. Aber dass ich eben da als die erste Ansprechpartnerin so gelte, das ist schon wichtig.
Bevor wir jetzt auch zu dem Thema kommen, da werden wir noch gleich drauf zu sprechen gekommen, über deine Sichtbarkeit in den Social-Media-Kanälen, würde mich noch einmal interessieren, jetzt hast du eben schon gesagt, dass es einer der wichtigsten Aspekte ist, in das Herzstück eines Produktionsunternehmens einzusteigen. Das ist in fast allen Maschinenbauunternehmen natürlich dann zum einen die Konstruktion und die Produktion. Was sind sonst noch Aspekte, die nach innen betrachtet, die essentiell wichtig aus deiner Perspektive sind daneben?
Ja, also ganz wichtig natürlich, dass du die Finanzen im Griff hast, ganz klar. Alles ist super wichtig, ja. Also bei meinem Vater ist es ja so, mein Vater ist der Top-Vertriebler des Unternehmens gewesen. Und das von ihm loszulösen, nicht nur auf meine Schultern dann direkt alles zu übertragen, sondern auch ein bisschen zu verteilen, das war wichtig. Aber es war auch wichtig, dass ich, bei so mittelständischen Unternehmen ist das ja oft so, dass eben auch die Geschäftsführung im Vertrieb mit drin ist. Ja. Auch wenn ich das zu zweit mit jemandem betreue, aber das ist schon eine wichtige Sache, dass man da auch dabei ist. Aber ich glaube, wenn ich eins auswählen müsste, dann wären es tatsächlich die Finanzen. Ja. Also wenn du das nicht im Griff hast, dann geht halt gar nichts.
Das stimmt. Und ich habe noch eine Frage zum Thema Führung. Jetzt bist du natürlich super früh mal eben so CEO-Rolle bekommen. Du bist da reingestartet. Gibt es da deiner Meinung sowas wie einen Onboarding-Prozess für einen CEO? Oder hast du dir auch externe Unterstützung dafür geholt? Oder wie hast du das gemacht?
Also ich hatte tatsächlich mal so ein Einzelcoaching, also so mehrere Sessions, wo es auch so um Führung ging. Das habe ich gemacht, ja. Das war so im ersten, zweiten Jahr oder so, als ich hier war. Tja, also ich wurde ja erstmal Prokuristin und dann habe ich eben, wie gesagt, Schrittchen für Schrittchen Verantwortung übernommen. Also mein Vater hat mich dann eben in Einstellungsgespräche mitgenommen und dann irgendwann habe ich welche selber geführt. Also mit ihm zusammen machen und dann hinterher alleine machen. Also so ein richtiges Onboarding hatten wir, ja doch, eigentlich hatten wir schon. Wir hatten ja unseren Meilensteinplan und darüber ist das gelaufen. Diese Führungsrolle, ich hatte nie Angst vor der Führungsrolle. Ich habe mir das immer, also die Führung selber, so Personalführung, das habe ich mir immer zugetraut. Die Unternehmensführung, die habe ich mir am Anfang auch, naiv wie ich war, total zugetraut. Dann kam die harte Realität des Unternehmertums. Da dachte ich so, huiuiuiui, ob ich das schaffe. Und dann kam das, wie gesagt, so nach anderthalb Jahren, dass ich da eben auch so reingekommen bin und mir das zugetraut habe. Ja, aber ich glaube, bei Führung ist es so, irgendwie hat mal eine Freundin dann so gesagt, die auch schon viel Führungserfahrung hat, ein bisschen älter als ich, die so zu mir meinte, weißt du, irgendwie ist es halt doch so ein bisschen gesunder Menschenverstand auch, der einfach ganz wichtig ist in der Führung.
Total, ja.
Ja, und dann noch natürlich kommt eiserner Wille und sowas, das kommt auch noch, aber Schrittchen für Schrittchen, man lernt's.
Auch Mut, ne? Also es ist nicht unbedingt naiv, was du gerade gesagt hast, sondern wirklich auch mutig zu sein, zu sagen, das traue ich mir jetzt zu und ich mache das jetzt.
Ja, also
Portion Mut.
Ist schon auch so, du musst natürlich mit einem gehörigen, mit so einer Portion Optimismus auch in die Dinge reingehen. Und das, glaube ich, ist im Unternehmen und auch bei der Gründung zum Beispiel, ist das, glaube ich, auch ein Riesenthema. Du musst schon diesen positiven Blick haben auf die Zukunft und denken, ja, das wird was, ja, das ist eine gute Idee und das machen wir jetzt. Und wenn es dann halt nichts ist, dann musst du dir wieder eine neue Idee überlegen, wo es dann wieder gut wird.
Für dich hätte ich noch einen Aspekt dazu, der mir ganz wichtig ist. Mit welchen Vorurteilen hast du denn zu kämpfen? Jetzt würde man sagen, jung, Frau, Maschinenbau und dann auch noch in den Social-Media-Kanälen unterwegs. Heieiei, das ist eine Kombination, die für viele natürlich auch so eine Fläche für Vorurteile ist.
Also sicherlich gab es das Social-Media-Bereich. Also, aber ganz ehrlich, die größte Kritikerin war ich selber. Ich hatte die Mauern in meinem Kopf und die waren unendlich hoch und unendlich dick. Das waren diese Gedanken, wie kann ich als junge Frau hier ernst genommen werden? Wie komme ich hier jemals in die Technik rein? Diese Gedanken habe ich mir sehr stark gemacht. Und man muss auch sagen, nach wie vor, also der erste Maschinenbaugipfel, auf dem ich war, da war ich glaube, die einzige Frau. Und ich hatte auch noch einen pinken Anzug an. Ey, es war furchtbar, wirklich. Ich saß beim Frühstück und dachte so, ich muss mich umziehen. Aber ich hatte nichts Dunkelblaues dabei. Ja. Also gut, so war es dann. Und am Abend wurde ich darauf angesprochen, ah ja, ich habe sie ja den ganzen Tag schon gesehen. Ja.
Man fällt auf.
Also diese Mauern musste ich selber einreißen. Und da hat mir wirklich die Technik sehr viel geholfen, dass ich das selber mit draufgepackt habe. Natürlich kannst du als Frau auch ein technisches Unternehmen führen. Und für mich war auch wichtig, dass ich da Vorbilder hatte. Also zum Beispiel Isabel Grupp, Vanessa Weber waren für mich wichtige Vorbilder, die ich gesehen habe, die beide auch B2B-Unternehmen, die beide technische Unternehmen leiten. Und das ist für mich wichtig, sowas. Ja, also dass es eben solche Vorbilder überhaupt gibt, weil ansonsten ist es ganz schwierig, sich das selber zuzutrauen. Also das habe ich selber erlebt. Und ja, also ganz ehrlich, ich habe gemerkt, durch dieses Standing, was ich mir erarbeitet habe in den letzten Jahren und auch, dass so viele Leute mich kennen, das hat dazu geführt, dass ich mit einem großen Selbstbewusstsein jetzt auf den Maschinenbaugipfel zum Beispiel gehe und wenn ich dann halt, keine Ahnung, einen roten Anzug habe, dann ja, das ist Dina Reit, die hat halt natürlich einen roten Anzug an, weil SK Laser hat ja auch die Farbe rot. So, ja. Also jetzt ist das gehört jetzt für mich zum Selbstverständnis dazu. Ich mache das halt einfach. Das ist jetzt halt mein Job, ja. Und ja, ich bin dazu auch noch Frau. So ist es. Punkt.
Da kommen wir auch schon zum Thema Sichtbarkeit. Da würde ich gerne auch mal einsteigen. Ihr habt ja bei SK Laser super früh angefangen, Videocontent zu produzieren. Ihr wart da auf YouTube unterwegs und vor allem bei LinkedIn hast du ja über 50.000 Follower, was ich gesehen habe, was ja natürlich für den Maschinenbau schon revolutionär ist, muss man ja schon sagen. Kannst du sagen, was war der Auslöser, zum einen, weshalb ihr so früh gestartet habt? Kannst du darüber mal was berichten? Finde ich total interessant und spannend.
Gerne. Also die Videos bei YouTube, das hat mein Vater angefangen. Mein Vater hat diese ersten Videos produziert, da hat er selber gesprochen, da habe ich gesprochen. Ich war noch in der Schulzeit damals, er hatte gar keine Ahnung von Laser. Aber egal, wir haben super Videos gemacht. Und ja, das war so das erste Mal, dass wir damit angefangen haben. Und ich fand das immer eine super Idee. Und das war für mich auch so ein bisschen die Brücke, warum ich dann mit LinkedIn angefangen habe, weil ich diese Videos da auch dann mitunter gepostet habe. Und das war einfach ein Marketing-Tool von uns. Genau, und dann LinkedIn hat mir einfach gut gefallen als Plattform. Ich war jetzt vorher nicht so aktiv im Social-Media-Bereich, aber LinkedIn fand ich irgendwie gut. Also viel Text fand ich gut, eher so professioneller Kontext, also persönlich, nicht privat. Das ist für mich eine wichtige Unterscheidung. Und das fand ich super. Und dann, ja, also wir haben damit angefangen und dass sich jetzt zu so einer Followerzahl entwickelt hat, muss ich ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich glaube, ich hatte schon, sage ich mal, ich habe es in einer guten Zeit erwischt, habe die Welle auch gut mitnehmen können, die sich damals bei LinkedIn eben gerade durchgeschoben hat.
Sag mal ganz kurz, wann hast du angefangen?
Meinen allerersten Post habe ich 2019 gepostet, ja. Aber dann 2020 ging es so los, dass ich das regelmäßig gemacht habe. Das erste halbe Jahr hat das gar keiner gesehen. Und dann,
also du bist dran geblieben.
Genau, ich bin dran geblieben, auf jeden Fall. Und ich habe auch irgendwie so diesen Austausch zur Nachfolge gesucht, habe meine Laservideos da hochgeladen. Ja, und dann hat sich das mit der Zeit entwickelt und ich habe einfach gemerkt, boah, da ist richtig Musik dahinter. Wir gewinnen dadurch Leads, wir schaffen es, unsere Marke wirklich zu positionieren im Markt. Und natürlich auch, also viele denken ja immer, ah ja, du machst das, um die Marke Dina Reit groß zu machen. Und natürlich ist das sehr praktisch, aber ich bin ja die Geschäftsführerin von SK
genau,
Laser.
Ja.
Und die Marke SK Laser ist natürlich die wichtige. Ja? Also, dass die Leute hinterher denken, Laser, ich brauche einen Laser. Ah, ich gehe zu SK Laser. Ja, so muss es sein. Und mir macht das riesig Spaß. Ich wünschte mir, ich hätte noch viel mehr Zeit, um noch coolere kreative Inhalte umzusetzen, weil besonders am Anfang hatte ich da mehr Zeit als jetzt, wo meine Rolle als Geschäftsführer eben doch da ja viel Zeit frisst. Jetzt sind wir an dieser Position als mittelständisches Unternehmen im Maschinenbau B2B, eigentlich ein Produkt, was jetzt nicht jeder kennt, so eine Audience zu haben. Technikinteressierte Leute, viele Leute aus Führungsebenen, besonders Geschäftsführung, besonders Nachfolger. Also das ist so diese Followerschaft und das ist natürlich genial für uns. Also es ist wirklich toll fürs Business, aber auch für mich, was ich für ein Netzwerk aufgebaut habe in den letzten Jahren. Und also heute hatte ich wieder so eine Situation, ich habe irgendwie über so ein Thema nachgedacht und dann habe ich einfach eine andere Geschäftsführerin angerufen, habe sie gefragt, hier, du hast das doch mal so und so gehabt, erzähl mal. Genial, ja. Also, dass ich das in meinem Alter habe, so ein Netzwerk, wo ich Leute einfach mal anrufen kann und die geben mir ihre Tipps aus der Praxis. Genial, wirklich.
Ja, super. Ich meine, allein LinkedIn sitzen wir heute auch hier, weil da bist du uns ja auch aufgefallen mit deinem Content. Würdest du denn sagen, dass LinkedIn oder die Sichtbarkeit allgemein auf Social Media auch euren Vertrieb verändert hat?
Total, ja.
Inwiefern?
Also, früher war das so. Mein Vater ist auf Messen gegangen und dann hat er da die Leute kennengelernt, die Neukunden und hat dann eben darüber den Vertrieb gesteuert. Also, wir waren 2019 auf 13 Messen als Aussteller. Das war ein absoluter Kraftakt. Ne? Und wie gesagt, mein Vater war der Hauptvertriebler. So Lasermaschinen halten ziemlich lang. Also 20 Jahre ist jetzt kein, ja, nichts Besonderes. Das heißt, wir sind dauerhaft auf Neukundensuche. Mein Vater hat das eben über die Messen geschafft. Und ich fand die Messen schon immer gut und ich finde Messen nach wie vor auch gut, aber 13 Messen fand ich so ein bisschen viel. Und deswegen habe ich immer diesen Traum gehabt, wir müssen irgendwie die Messen reduzieren. Ja, und das haben wir dann geschafft. Also wir haben in den letzten Jahren und auch dieses Jahr 5 Messen pro Jahr gemacht, was meiner Meinung nach immer noch vielleicht so um 1-2 gekürzt werden könnte.
Immer noch viel.
Ja, ja. Aber also mein Vater findet 5 Messen wirklich, also wie soll das irgendwas werden quasi? Also für ihn ist 5 Messen
absolutes
wirklich...
Absolutes Minimum.
Absolutes Minimum, so ist es. Ja. Und wollen wir nicht doch noch eine Messe machen? Aber genau, schauen wir mal, wie sich das jetzt so in den nächsten Jahren entwickelt. Das heißt natürlich, dass wir jetzt viel mehr Anfragen über LinkedIn, über einfach die Website bekommen, die wir vorher halt dann vielleicht mehr auf Messen gefunden haben.
Ja, ich finde an dem Thema Messen und auch LinkedIn dann ganz spannend, weil uns begegnet das ja auch sehr häufig, dieser FOMO-Effekt. Aber wenn ich nicht auf diese Messe gehe, was sagt dann der Markt über mich? Wenn die dann plötzlich anfangen zu reden im Markt, warum ich plötzlich nicht mehr auf die Messe gehe, warum der Messestand plötzlich immer kleiner wird. Das ist dort ein riesiges Thema, auch voll das Image-Thema. Aber LinkedIn kann man mal ganz geschmeidig sein lassen. Als Geschäftsführer gar nicht unterwegs sein oder ein Profil haben ohne Bild und ohne einen einzigen Beitrag. Wie nimmst du das wahr? Oder was ist? Weil ich finde das immer total spannend, das eine und das andere. Wie siehst du das?
Also erstmal gibt es ja ganz viele unterschiedliche Arten, wie man das bei LinkedIn machen kann. Also man kann ja entweder als Firmenprofil sich da positionieren. Wir haben nicht diesen Weg gewählt. Also es gibt natürlich ein SK Laser Firmenprofil, aber das ist jetzt nicht so groß. Ja? Weil ich habe gemerkt, Menschen folgen eben eher Menschen und Menschen finden es einfach interessanter, was meine Gedanken als Geschäftsführerin über den Markt sind, was meine Präsentation des Lasers ist und wie ich die Nachfolge mache. Das finden die Leute interessant. Also läuft das bei uns eben über mein Profil. Dieses Sendungsbewusstsein, nenne ich das jetzt mal, wie ich das habe, hat aber nicht jeder. Nicht jeder stellt sich gerne vor eine Kamera und erzählt etwas über das Produkt. Ich mache das gerne. Ich finde, dass unsere Laser einfach fantastisch in einem Video wirken. Das ist wirklich die beste Variante, finde ich. Auf einem Foto sieht es nach nichts aus, aber in einem Video kannst du richtig sehen, wie was gelasert wird. Ich kann da tolle Experimente machen. Ich lege alles unter den Laser, was geht. Ja. Ob das Kerzen sind, ob das Käsekuchen ist. Ich mache das alles unter den Laser. Natürlich auch mal so ordentliche Sachen, ja, irgendwelche Metallbauteile.
Käsekuchen.
Ich liebe das wirklich.
Wie Käsekuchen ist nichts Ordentliches.
Doch,
also.
Mega. Ja, aber gibt es nicht so oft als Realitätsanwendung. Genau, aber mir macht das wirklich riesig Spaß. Aber das ist in einer gewissen Art und Weise auch mein Weg. So mache ich das gerne. Und ich finde immer interessant, in der Zeit, die ich jetzt bei LinkedIn aktiv bin, habe ich natürlich schon einige Leute gesehen, die Versuche gestartet haben, die vielleicht ähnlich diesem Weg sind, die mein Weg sind. Und mitunter hat das aber nicht zu den Personen gepasst. Und die sind dann, nachdem sie gestartet sind, mit einem Beitrag, in dem stand, ich berichte euch jetzt wöchentlich über mein Leben mit der Perspektive XY. Und nach 3 Beiträgen kam nichts mehr, weil das einfach nicht deren Stil ist so. Und deswegen, ich denke, es ist wichtig, dass man seinen Stil findet. Und ich muss auch sagen, also ich finde ein Profil bei LinkedIn ist schon eine gute Sache. Aber wenn man jetzt zum Beispiel beschließt, für unser Business ist LinkedIn einfach nicht der richtige Kanal, sondern es ist Instagram oder es ist YouTube, muss man da, finde ich, auch kein FOMO haben, das nicht zu machen. Bei den Messen, also ich habe nicht so eine FOMO, nicht auf Messen zu gehen. Ich habe ja ziemlich radikal auch Messen gekürzt. Und ich habe auch absolute Supermessen wie die Hannover Messe habe ich auch tatsächlich gekürzt. Ja. Also vielleicht gehen wir dann wieder mal hin, auch in Zukunft. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Ich war jetzt auch dieses Jahr da, fand das gut, das Konzept. Aber ich bin da experimentierfreudig und ich muss nicht auf einer Messe gesehen werden, sondern ich gehe auf die Messen, wo ich in dem Jahr denke, das passt gut für unser Unternehmen.
Die ganzen Social Media oder der Content, produzierst du das komplett alles selber?
Ja, also das machen wir alles hier in-house. Am Anfang habe ich alles komplett selber gemacht. Ich habe meine eigenen Videos geschnitten. Das war richtig viel Arbeit. Da habe ich mir den nächstbesten Mitarbeiter, der gerade hier um die Ecke stand, genommen, habe gesagt, film mich mal, wie ich hier vor dem Laser stehe. Und also es hat dann Elektroniker, IT-Fach, alle haben dann da mal bei mir was gefilmt. Derzeit hatte ich natürlich raus, wer besonders gut die Kamera halten kann. Und das war natürlich sehr aufwendig. Das ging auch nur, als ich noch nicht selber Prokuristin war. Und dann, ja, mit wachsender Verantwortung hatte ich dann als erstes eine externe Mitarbeiterin, die mich da unterstützt hat, die eben meine Videos geschnitten hat, zum Filmen vorbeikam. Und wir haben jetzt jemanden eingestellt, die sich da Teilzeit drum kümmert, die also mit mir Videos aufnimmt, die meine Videos schneidet, Untertitel setzen und auch meine Nachrichten bearbeitet. Also es ist tatsächlich so, dass LinkedIn, sage ich mal, wie so ein zweites E-Mail-Postfach für mich geworden ist. Aber der Spam-Filter funktioniert nicht so gut. Und deswegen ist das für mich total wichtig, dass die das durchgeht und vorsortiert. Ja. Und die wirklich wichtigen Sachen beantworte ich. Aber da kommt eben schon auch ganz schön viel, was ich nicht mehr beantworten kann, einfach aus zeitlichen Gründen. Aber das ist total wichtig, dass sie das macht und dass ich jemanden habe, mit dem ich eben auch unseren Contentplan mir anschaue und schaue, was können wir wann posten. Also ich gebe auch zu, für nächste Woche habe ich zum Beispiel so einen Terminblocker bei mir im Kalender, wo ich dann mal wieder ein paar LinkedIn-Beiträge schreiben muss, weil es braucht mal wieder ein bisschen Input.
Also ich finde, du machst das sehr authentisch. Also ich, das merkt man auch tatsächlich, dass du es selber machst und nicht jemand Externes. Einfach, da merkt man einfach so deine Emotionen, dein Brain, das kommt da total rüber. Und ich glaube, das ist das Wichtige auch bei Social Media Aktivitäten, dass man auch authentisch bleibt. Ne?
Total. Also wir hatten auch mal überlegt, ob wir das outsourcen sollen. Und dann habe ich gesagt, nee, also gerade wenn es natürlich über mein Profil läuft, das Dina Reit-Profil.
Genau.
Dann ist es schon besser, wenn das auch wirklich von mir kommt.
Und jetzt ist es ja so, du hast eben gesagt, ja, du machst es für deine Person, für die eigene Reputation, für die, aber noch wichtiger für SK Laser, absolut, aber ja auch, und jetzt bist du ja immer auf mehr Bühnen und in Panels und wirst in die Tagesthemen eingeladen, um über die Situation der Wirtschaft zu sprechen. Das heißt, du bist ja auch mit deinem Profil oder als Person ja auch eine Stimme für kleinere bis mittelständische Unternehmen geworden.
Ja.
Und da merke ich immer auch in unseren Diskussionen, dass das sehr, sehr oft unterschätzt wird. Man liest immer wieder, ja, der Mittelstand wird nicht zur Bundesregierung eingeladen. Es sind immer nur die Konzerne, die da sind. Aber das liegt ja auch sehr viel an dem Mittelstand selber, der sehr, sehr lange eigentlich immer sehr zurückhaltend war, sehr ruhig war. So die Bescheidenheit, wir sind stark, wir sind das Fundament, wir sind der Kraftraum, aber wir sprechen nicht darüber.
Ja.
Und damit nimmt man sich natürlich auch sehr, sehr viel Potenzial, um die Stimme auch dann in alle Richtungen auch in die Öffentlichkeit zu tragen.
Absolut. Also natürlich, es gibt so diesen Spruch, so keine politischen Äußerungen, ja. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, die Partei finde ich super, aber ich gehe schon hin und sage, aktuelle wirtschaftliche Situation in Deutschland ziemlich schlecht. Wir müssen gucken, wie wir das mit den Zöllen in die USA hinbekommen. Darunter leiden Unternehmen im Maschinenbau aus den und den Gründen. Ja? Also ich finde, das kann man ja sagen, ohne jetzt, sage ich mal, politisch blank zu ziehen. Ja? Ich denke, es ist wichtig. Ich glaube, es ist total essentiell, dass Unternehmer sich nicht aus der öffentlichen Debatte rausnehmen. Weil eine Stimme, die nicht existiert, die kann auch nicht gehört werden. Und Demokratie lebt davon, dass alle Stimmen erstmal sprechen dürfen. Und wenn eine Perspektive fehlt, dann fehlt die auch hinterher beim Endresultat. Mir ist es wichtig, diese Dinge zu benennen, die mich, ja, die mich fuchsteufelswild machen. Nee, also die einfach wichtig sind für mich. Ich glaube, auch ein Grund natürlich, dass Leute vielleicht nicht so in die Öffentlichkeit gehen, ist, dass sie einmal die zeitliche Komponente nicht haben. Und das muss man schon sagen, du musst hyperflexibel sein. Wenn da eine Anfrage kommt irgendwie von einem Journalisten, dann muss es für dich möglich sein, okay, ja, kommen Sie heute Mittag vorbei, ich nehme mir da eine Stunde für. Ja? Also das musst du erstmal hinkriegen. Und dann musst du natürlich auch die Sachen dann in dem Augenblick parat haben, sprechen können. Das sind so Herausforderungen, die ich so gelernt habe in der Zeit. Und du musst natürlich auch bereit sein, die Kritik dann andererseits anzunehmen. Ja, also die dann halt kommt, gerade wenn du im Social-Media-Bereich aktiv bist. Ich hatte bisher eigentlich ziemlich viel Glück, aber natürlich habe ich auch schon mal sowas wie so ein Troll-Kommentar bekommen. Natürlich, ja, wo irgendjemand das überhaupt nicht so sieht wie ich.
Ja. Und wenn wir jetzt so einen Blick in die Zukunft mal schauen, da würde mich gerne deine Perspektive auch mal interessieren, beziehungsweise was ist dein Ziel? Hast du eine klare Vision für SK Laser?
Also erstmal muss man sagen, ich bin natürlich in der sehr komfortablen Situation eines inhabergeführten Unternehmens, dass ich keine Zahlen abliefern muss an irgendwelche Investoren oder so. Ja, das ist eine Riesenfreiheit, die mein Vater immer verteidigt hat. Also wir haben nach wie vor keine Bankkredite am Laufen. Wir haben keine externen Investoren. Da bin ich sehr dankbar erstmal für. Was das für die Zukunft von SK Laser bedeutet, ist, dass wir organisch weiter wachsen dürfen, dass wir nicht den Wachstumsstress haben. Wir müssen jetzt, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, den Umsatz verdoppeln in den nächsten 2 Jahren. Und was für mich, also wenn ich mir jetzt die globale Situation anschaue, dann sehen wir natürlich, dass der Maschinenbau aus China immer, immer stärker wird. Und wir müssen als deutsche Hersteller darauf reagieren. Und ich glaube, dass der Preiskampf, den die Chinesen uns derzeit vielleicht so ein bisschen so hinwerfen, dass das nicht das Gebiet ist, in dem oder auf das Level ist, auf dem hinterher dieser Konkurrenzkampf ausgefeitet wird. Ja. Was wir aktuell sehen, ist, dass zum Beispiel deutsche Kunden nach wie vor lieber bei deutschen Maschinenbauern kaufen, weil sie hier den Service bekommen, weil sie vielleicht hier nochmal andere Qualitätsstandards bekommen. Was wir sehen, ist, dass die Chinesen stark auf den Markt draufdrücken, indem sie sich selber irgendwelche Serviceunternehmen hier aufbauen und indem sie einfach die Qualität hochziehen. Das bedeutet, langfristig ist der chinesische Markt genauso ein Konkurrent wie jeder andere Konkurrent auch. Und natürlich gibt es dann einmal die preisgünstigen Konkurrenten und es gibt einmal die Qualitätsführer. Und ich glaube, da wir hier in Deutschland in einem Hochpreis-Lohnland sind, hohe Preise eigentlich bei allem haben, nicht hoch subventioniert werden vom Staat, müssen wir die Strategie der Qualität gehen. Ja, also wir können, denke ich, im internationalen Wettbewerb als Laserunternehmen, als Maschinenbauer nur durch Qualität bestehen. Und deswegen will ich diesen Weg gehen.
Und insbesondere denke ich auch, Deutschland war ja noch nie bekannt dafür, wirklich auch so eine Massenfertigungsproduktion, gerade im Maschinenbau zu sein, sondern eher Sonderkonstruktionen, also das Spezielle und da dann eben die Ingenieurskunst wieder zum Tragen zu bringen. Aber dafür braucht es dann eben auch wieder die Sichtbarkeit und jetzt auf der globalen Ebene noch mehr als früher.
Ja, guter Punkt, ja.
Wenn du jetzt an all diese mittelständischen Unternehmen denkst, die draußen sind und die gerade auch in dieser Situation sind, wie geht es in der Zukunft weiter? Der Druck, der Preiskampf, Qualität, guter Rat ist teuer, aber welchen Rat und welchen Tipp würdest du mittelständischen Unternehmen mitgeben, die in einer ähnlichen Situation sind wie ihr, technikgetrieben, Inhaber geführt?
Erstmal an alle da draußen, I feel you. Ja. Ich weiß auch, es ist gerade echt keine super tolle Zeit. Ich habe jetzt letztens mit einem gesprochen, der meinte, die Butterbrotbox, also die Vespa-Box ist jetzt langsam aufgegessen. Wir haben von den letzten Jahren gelebt und der Status, den wir hier haben, wir reden immer über Krise, aber möglicherweise ist es einfach das neue Normal. Und wenn es das neue Normal ist, dann müssen wir tatsächlich die Strukturen dementsprechend jetzt anpassen. Das sind sehr harte Einschnitte, die da mitunter passieren, die tun weh. Und als Unternehmer ist das nicht unbedingt immer toll. Aber ich glaube, um so ein Unternehmen zukunftsfit zu machen, darf man nicht zurückschrecken vor den harten Entscheidungen. Ja? Und ich glaube tatsächlich, wir sind gerade leider in so einer Phase der harten Entscheidungen. Ja, und morgens in den Spiegel gucken und sagen, ich schaffe das und dann machen.
Ja, ich befürchte, wir kommen tatsächlich auch schon zum Schluss, auch wenn wir tatsächlich viel länger mit dir gerne weitersprechen würden. Dennoch möchte ich noch eine letzte Frage zum Schluss stellen, weil wir damit auch gestartet sind zum Thema Unternehmensnachfolge und mir schwebt immer noch die Zahl von den 215.000 Unternehmen, die noch auf Nachfolgesuche sind. Mit deinem Wissen von heute, ja jetzt auch schon fast 6 Jahre, und du jetzt zurückblicken würdest, was würdest du anders machen?
Also ich würde mir schon viel früher, also direkt von Anfang an eine Beraterin dazu nehmen. Und ich glaube, wenn ich mal so einen Tipp geben dürfte, mein Eindruck ist oft, dass Nachfolgen nicht zustande kommen, weil zum Beispiel das Unternehmen oder der aktuelle Inhaber vielleicht zu stark in alten Mustern denkt. Es muss genau so laufen, wie ich das jetzt auch mache. Und die Nachfolger vielleicht gerade darauf keine Lust haben, ja, also ob das Kinder sind oder auch dann externe Leute. Und ich glaube, es ist wichtig, dass beide bereit sind, viel zu lernen und beide auch bereit sind, viel zu arbeiten für die Nachfolge und auch das Unternehmen umzustellen. Neue Wege zu gehen, sich auch da mutig zu trauen. Vielleicht war bisher die Führungsstruktur so, aber vielleicht funktioniert es auch, wenn es ganz anders ist. Und es ist einfach zu schade um die ganzen Unternehmen, die auf der Strecke bleiben, wenn diese Nachfolge nicht oder die Nachfolgen nicht funktionieren. Und deswegen testen, ausprobieren und mutig auch neue Strukturen schaffen.
Toller Abschluss, liebe Dina. Ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und die so ehrlichen Einblicke zu so wichtigen Themen wie Führung und Unternehmensnachfolge und auch hinter den ehrlichen Blick hinter den Kulissen von SK Laser. Danke, dass wir heute hier sein durften und du dir die Zeit genommen hast.
Total gerne. Herzlichen Dank für die Einladung.
Das war der Kraftraum Mittelstand für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, liebe Dina, dass du unser Gast warst. Und wir freuen uns schon mit euch auf die nächste Folge. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.